Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. 1,9 Billionen US-Dollar, das klingt nach unfassbar viel Geld und ist es wohl auch wenn viele sich so eine Summe nicht mal im Ansatz vorstellen können. Aber genau so viel Geld will der künftige US-Präsident Joe Biden in die Hand nehmen, um die US-Konjunktur anzukurbeln. Setzt er dabei die richtigen Schwerpunkte? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus auf VW, auf SAP und auf die Gaspipeline Nord Stream 2 eingehen. Und wie immer freitags in dieser Sendung haben wir auch heute ein Firmenporträt im Programm und stellen hier den größten Shopping-Mall-Betreiber in den USA vor. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Wenn Geld in die Wirtschaft gesteckt wird, dann finden das die Anleger an der Börse meist prima. Nicht nur Geld, sondern richtig viel Geld will jetzt der künftige US-Präsident Biden in die US-Wirtschaft pumpen. Sebastian Schreiber in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Das gewaltige Konjunkturprogramm ist jetzt unterlegt mit Zahlen und mit Zuordnungen. Wie reagieren denn nun die Anleger an der Börse darauf?
Ja, Herr Hetzke, die Pläne haben nur vorübergehend für Aufschwung gesorgt. Gestern gab es an der Wall Street in den USA beim Dow Jones ein Allzeithoch, aber auf Tagessicht hat der US-Leitindex dann sogar verloren. Ähnlich hier in Deutschland beim DAX. Gestern sah das zu Handelsschluss ja noch ganz ordentlich aus. Heute kommt die deutsche Leitbörse nicht aus dem roten Bereich. Der DAX notiert gerade bei einem Stand von 13.860 Punkten. Das ist ein ordentliches Minus von 0,9%. Keine Impulse, also mehr zu erkennen durch das fast 2 Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket, das Joe Biden auf den Weg bringen will. Ein Großteil dieses Geldes soll in weitere Konsumschecks an die Bevölkerung investiert werden. Die Direktzahlung an viele Bürger in den USA soll aufgestockt werden von bislang 600 auf nun 2000 Dollar. Die US-Regierung greift da also nochmal tief in die Staatskasse. Ob das der richtige Schritt ist in dieser gegenwärtigen Lage, das habe ich vor der Sendung Bernd Weidensteiner gefragt. Er ist Volkswirt bei der Commerzbank und dort zuständig für die USA.
Ja, momentan ist es so, dass die US-Wirtschaft gewisse Probleme hat. Die Infektionen haben da auch deutlich zugenommen. Darunter leidet wie bei uns der Dienstleistungssektor. Restaurants haben zu. Und im Dezember ist es erstmals seit April wieder zu einem Rückgang der Beschäftigung gekommen. Also vom Timing her kommt das jetzt natürlich genau richtig. Und Biden hat eine Politik gewählt, wo man relativ schnell Geld in die Hände der Amerikaner bringt. Und sowas geht natürlich am schnellsten, indem man Einmalzahlungen in Form von Checks rüberschickt und die Arbeitslosenhilfe aufstockt. Also da kommt relativ schnell sehr viel Geld in die Öffentlichkeit. Und die Hoffnung ist, dass Einkommensausfälle damit abgefedert werden und der private Konsum angeschoben wird. Und da gibt es durchaus berechtigte Hoffnung, dass das auch funktionieren wird.
Sie haben den privaten Konsum schon angesprochen, der dürfte davon profitieren. Ist das denn auch wirksam, wenn es zum Beispiel um größere Investitionen geht und der Industriebereich dann angesprochen werden soll?
Ja gut, treffsicher in dem Sinne ist es nicht. Das ist eher erstmal ein Schrotschuss. Also da wird möglichst viel, möglichst schnell in die Wirtschaft gepumpt, in der Hoffnung, dass es dann eben den Konsum anschiebt. Wenn man treffsichere, maßgeschneiderte Programme haben wollte, die müsste man erst lange ausarbeiten. Jetzt ist eigentlich das Wichtigste, dass das Tempo hoch ist. Und dann nimmt man eben im Kauf, dass einige dieser Mittel vermutlich eben nicht den erdachten Zweck erreichen. Das wiegt das eben auf, dass das Programm sehr schnell dann eben auch umgesetzt werden kann.
Die Wirtschaftshilfen in der Corona-Pandemie haben die Staatsschulden in den USA natürlich stark ansteigen lassen. Stoßen die USA da langsam aus ihrer Sicht an ihre Grenzen oder ist auch dieses Paket jetzt noch gut zu verkraften?
Ja gut, irgendwann ist da natürlich auch das Ende erreicht. Aber dieses Paket, das wird vermutlich auch problemlos finanziert werden können. Klar ist natürlich, dass die Haushaltsdefizite geradezu astronomische Summen erreicht haben. Also im letzten Jahr ist man deutlich über 3.000 Milliarden in den roten Zahlen gewesen. Das waren ungefähr 15% der Wirtschaftsleistung. Dieses Jahr wird es nicht wesentlich geringer werden. Also das kann man nicht Jahr für Jahr durchführen, sondern eben nur, um die akute Krise zu bekämpfen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, also kurz- bis mittelfristig ist das vermutlich problemlos finanzierbar. Mit den anderen Paketen gab es da auch keine allzu großen Schwierigkeiten.
Mancher hofft ja, dass mit dem Machtwechsel im Weißen Haus dort auch eine andere Wirtschaftspolitik einzieht. US-Präsident Trump stand ja für seine Devise America First, heißt also eine Abschottung gegenüber anderen Ländern und Strafzölle als Waffe in einigen Handelsstreitigkeiten. Erwarten Sie denn da wirklich eine Wende mit Joe Biden? Denn der baldige US-Präsident sagte, die Zukunft der USA werde Made in America sein. Das klingt ja nach ähnlichen Ideen, vielleicht verpackt in andere etwas, ich sag mal, sanftere Worte.
Ja gut, Präsident Biden ist der amerikanische Präsident und für den stehen qua Amt die US-Interessen im Mittelpunkt. Also das gilt für Biden genauso wie für Trump. Die Hoffnung ist natürlich, dass er eine eher konventionelle Politik dann verfolgt, versucht, die Verbündeten an Bord zu holen. Aber im Großen und Ganzen wird er natürlich auch vor allem die US-Interessen im Auge halten. Haben allerdings schon versprochen, das Übergangsteam, dass man versuchen wird, die Verbündeten, die Europäer, die Japaner, die Australier, vielleicht besser in diesen internationalen Kontext mit einzubauen.
Einschätzungen waren das von Bernd Weidensteiner. Er ist Volkswirt bei der Commerzbank und mit ihm habe ich schon vor der Sendung gesprochen.
Ja, soweit der Blick auf das angekündigte Konjunkturpaket in den USA und die Schwerpunkte sowie die Folgen. Heute gab es ja, Herr Schreiber, Zahlen zur Handelsbilanz der Eurozone im November, die ganz gut ausfielen. Hat diese Entwicklung zu Bewegungen beim Euro geführt?
Nicht so wirklich. Die Handelsbilanz für den November in der Eurozone sieht im Vergleich zum Vormonat tatsächlich etwas besser aus. Zuwachsraten bei den Importen und den Exporten so um die 2%. Der Euro aber verliert weiter an Wert, ist auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte Dezember unterwegs. Aktuell notiert der Euro bei einem Stand von $1.2120.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite kaum verändert bei einem Stand von -0.56%. Der Goldpreis kann ganz leicht zulegen. Die Feinunze Gold kostet $1.847,90.
Bevor wir jetzt zum Blick auf Einzelwerte kommen beim Aktienhandel, machen wir, Herr Schreiber, eine kurze Pause und beschäftigen wir uns zunächst mit einigen Geschäftszahlen und Geschäftsentwicklungen, die der Softwarekonzern SAP vorab vorgelegt hat, vor der eigentlichen Jahresbilanz Ende des Monats. Die wichtigsten Eckdaten fasst zunächst mal Andreas Reinhardt zusammen.
Der Waldorfer Softwarekonzern SAP wurde im Jahr 2020 von der Corona-Pandemie voll erwischt. Die Jahresziele mussten zweimal nach unten korrigiert werden. Diese hat SAP nun erreicht. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg nach den vorläufigen Zahlen leicht auf rund 8,3 Milliarden Euro. Dazu habe das vierte Quartal maßgeblich beigetragen. Hier werden traditionell die meisten Aufträge abgeschlossen. Das Ergebnis sei auch durch geringere Ausgaben erreicht worden, auch weil es weniger Geschäftsreisen gab und viele Veranstaltungen virtuell stattfanden. Für Firmenchef Christian Klein ist es gelungen, im immer wichtiger werdenden Cloud-Geschäft trotz neuen Lockdowns einen so wörtlich eindrucksvollen Schlusspunkt in 2020 zu setzen. Für das jetzt laufende Jahr rechnet SAP mit einem weiteren Rückgang des bereinigten Betriebsergebnisses um bis zu 6%. Der Konzern soll noch stärker zu einem Cloud-Anbieter umgebaut werden. Den ausführlichen Geschäftsbericht für 2020 wird SAP am Monatsende vorlegen.
Soweit der Beitrag von Andreas Reinhardt. SAP erwartet also einen Ergebnisrückgang in diesem Jahr. Damit wieder zurück zu Ihnen, Herr Schreiber. Das Wort Rückgang, das kommt ja an der Börse meist nicht so gut an. Wie steht SAP derzeit da?
Ja, am Vormittag gab es da sogar noch Gewinne. Die hat SAP jetzt aber wieder abgegeben. Aktuell notiert der Kurs fast ganz genau auf dem Vortagesniveau.
Der US-Industriekonzern General Electric hat den deutschen Rivalen Siemens Energy verklagt. Was wird Siemens vorgeworfen und wie reagiert die Anleger?
Ja, General Electric wirft Siemens Energy Industriespionage vor. Der Hersteller von Kraftwerksturbinen habe vertrauliche Unterlagen dazu genutzt, um sich bei der Vergabe von Aufträgen einen Vorteil zu verschaffen. All das drückt auf den Kurs von Siemens Energy im MDAX ziemlich kräftig. Dort aktuell mit einem Minus von 6%.
Sebastian Schreiber fasst uns das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Verdacht der Marktmanipulation, Strafverfahren gegen Professor Dr. Martin Winterkorn vorläufig eingestellt. So lautet die Überschrift der Mitteilung vom Landgericht Braunschweig von heute Mittag. Mehr dazu von Alexander Budde.
Das Gericht begründet seine Entscheidung damit, dass die mögliche Strafe im Vergleich zu anderen Delikten, wegen derer Winterkorn vor Gericht steht, gering sei. Der ehemalige VW-Konzernchef ist nämlich ebenfalls in dem geplanten Betrugsprozess angeklagt, an dem das Gericht festhält. In diesem sogenannten NOx-Verfahren geht es um den Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs im Zusammenhang mit manipulierten Abgaswerten von Millionen Dieselautos. Bei einer Verurteilung drohen Winterkorn hier mindestens ein Jahr und bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe. Der Straftatbestand der Marktmanipulation wird dagegen mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. Die Anklage wegen des Vorwurfs einer zu späten Information der Finanzwelt über die Folgen der vorsätzlich gefälschten Abgaswerte richtete sich ursprünglich auch gegen die aktuelle Führungsspitze des Konzerns. Die Verfahren gegen den VW-Aufsichtsratsvorsitzenden Pötsch und den amtierenden Konzernlenker Dies hatte die Staatsanwaltschaft allerdings bereits im Mai vorigen Jahres gegen Zahlung von jeweils 4,5 Millionen Euro an die Staatskasse eingestellt. Winterkorns Anwalt bestreitet, dass sein Mandant bereits früh über das drohende Ausmaß des Abgasbetrugs Bescheid wusste. Ob der Prozess wegen mutmaßlicher Betrugsabsichten von Winterkorn und weiteren mitangeklagten VW-Führungskräften wie geplant Ende Februar starten kann, ist weiter ungewiss. Laut einem Gutachten der Uniklinik München soll eine Operation Winterkorns wegen eines Hüftleidens zwingend erforderlich sein.
Alexander Budde berichtete. Mithilfe der Pipeline Nord Stream 2 soll Gas direkt von Russland nach Deutschland gepumpt werden. Diese Vereinbarung finden allerdings nicht alle gut, insbesondere die USA wettern und drohen dagegen. Und so ist der Aus- und Weiterbau der Pipeline auf den letzten Metern sozusagen gestoppt worden. Zudem spielten auch Umweltgründe für den Baustopp eine Rolle. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat jetzt den sofortigen Weiterbau der Ostsee-Pipeline in deutschen Gewässern genehmigt. Ob die Arbeit umgehend aufgenommen wird, wird sich zeigen. Was weiterhin anhält, aber ist die Diskussion über die Pipeline. Einzelheiten dazu von Markus Sambale.
Mit dem Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 ist es wie beim Runterladen einer großen Datei aus dem Internet. Die ersten 90% gingen schnell, dann kam der Fortschrittsbalken ins Stocken und hängt quasi fest. Seit mehr als einem Jahr bei derzeit 94%. Jetzt könnte es wieder Bewegung geben. Von heute an darf das Spezialschiff Fortuna unter russischer Flagge in dänischen Gewässern weitere Gasröhren verlegen. Die Genehmigung dafür liegt vor. Das Schiff machte sich gestern vom Hafen Wismar in Mecklenburg-Vorpommern aus auf den Weg. Doch das politische Gezerre um die Pipeline geht weiter. Es klang nach Zweckoptimismus, als sich Wladimir Putin im Dezember zu Nord Stream 2 äußerte. Ich glaube, dass wir die Arbeit an dem Projekt beenden werden. Ich hoffe auch, dass die neue US-Regierung ihre Verbündeten respektiert und nicht darauf besteht, dass ihre Partner nationale Interessen aufgeben. Es sieht aber nicht so aus, dass sich unter dem künftigen US-Präsidenten Biden viel ändert. Die Sanktionsdrohungen gegen europäische Firmen, die sich an Nord Stream 2 beteiligen, werden erstmal bleiben. Protest gegen den Druck aus Washington kam vor einigen Tagen vom russischen Vizepremier Alexander Nowak. Er sagte an die USA gerichtet: Das ist eine Sanktionskeule, die absolut nichts mit Marktwirtschaft zu tun hat. Obwohl dieses Land immer den Wettbewerb befürwortet, benutzt es Werkzeuge, die überhaupt nicht marktorientiert sind. Der Vorwurf: Die USA wollten mit den Sanktionen vor allem ihre Chancen für amerikanisches Fracking-Gas in Europa verbessern und Russland aus dem Markt drängen. Der russische Energieexperte Igor Yushkov zieht einen historischen Vergleich. Vor 50 Jahren wurden die ersten Verträge über die Lieferung von sowjetischem Gas nach Westeuropa unterzeichnet. Als die erste Gaspipeline gebaut wurde, waren die Amerikaner dagegen und überzeugten die Europäer, kein sowjetisches Gas, sondern amerikanische Kohle zu kaufen. Jetzt sehen wir die gleiche Geschichte. Der Druck aus den USA hat das Milliardenprojekt Nord Stream 2 an den Rand des Scheiterns gebracht. Europäische Firmen haben sich aus Sorge vor Konsequenzen zurückgezogen. Auch in Deutschland reißt die Kritik an Nord Stream 2 nicht ab. Vor allem FDP und Grüne beklagen, dass man hier gemeinsame Sache mit dem vom Kreml gesteuerten Gazprom-Konzern mache. Die Bundesregierung steht dagegen weiter zur Ostsee-Pipeline, genauso die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, wo die Gasleitung deutsches Staatsgebiet erreicht. Gerade erst wurde hier eine umstrittene Stiftung gegründet, die die US-Sanktionen aushebeln soll. In Moskau wird die ganze Entwicklung aufmerksam verfolgt. Das Projekt aufzugeben ist trotz aller Probleme keine Option. Man hofft, dass man irgendwann doch noch melden kann, dass das Projekt zu 100% fertig ist.
Markus Zambale und der Streit über die Gaspipeline Nord Stream 2. Und wir kommen zum Firmenporträt. Schon vor der Corona-Krise haben Shopping-Malls, die riesigen Konsumtempel auch in den USA, immer stärker Staub angesetzt. Die Kunden wurden spärlicher, denn auch in den USA läuft das Online-Shopping dem stationären Handel den Rang ab. Die Pandemie beschleunigt nun den Niedergang. Was fällt den Shopping-Mall-Betreibern ein, um den Abwärtstrend zu stoppen? Heike Wipperfürth stellt die Simon Property Group vor und hat beim Firmenchef nachgefragt.
David Simon muss umdenken, denn
we still have some unresolved amounts with certain larger national tenants who unfortunately are refusing to pay their contractual rent.
Es gäbe immer noch Probleme mit Mietern, die ihre Miete nicht bezahlen, obwohl sie dazu vertraglich verpflichtet seien, sagte der Leiter von Simon Property Group mit über 200 Einkaufszentren, der größte Shopping-Mall-Betreiber Amerikas. Eigentlich wollte er sich auf die Neugestaltung von 30 Malls konzentrieren, ein Milliardenprojekt, und bitter nötig, weil sich der Umsatz der Warenhäuser in Amerikas Einkaufszentren in den letzten 20 Jahren um 45% verringert hat. Dazu kam die Corona-Krise und traf das Unternehmen, das 1993 von David Simons Vater und Onkeln gegründet wurde, schwer. Eigentlich war geplant, Malls in Fitnesszentren, Hotels und Luxuswohnungen umzuwandeln. Doch nun dreht sich alles um Schadensbegrenzung. Denn das börsennotierte Immobilienunternehmen mit einem Jahresumsatz von über 5 Milliarden Dollar wurde von Einkommenseinbußen durch Corona-bedingte Mallschließungen und die Pleiten von Mietern hart getroffen. Susan Wächter, Immobilien- und Finanzprofessorin an der Universität von Pennsylvania in Philadelphia.
Many malls are now in the zone of dead malls.
Viele Malls müssen sterben. Simon Properties Einkaufszentren geht es bei weitem nicht so schlecht, aber die Corona-Krise hat auch sie schwer erwischt. Wir glauben aber, dass sie überleben werden.
Even though they are expected to survive, they've been hit very hard.
Wie sehr die Corona-Pandemie die Shopping-Mall-Betreiber bedroht, lässt sich in einem Bericht des Marktforschungsinstituts CoreSight Research nachlesen. 25.000 Geschäfte, die meisten in Malls, stehen vor dem Aus. 15.000 mehr als im Vorjahr. Und ein Viertel der Malls könnte in den nächsten 2 Jahren ihre Tore schließen. Das sind schlechte Nachrichten für Simon Property, eine Firma, die auch in Zeiten der Krise auf Expansion setzt. So übernimmt Simon Property die insolvente Warenhauskette JCPenney, die nach einem jahrelangen Niedergang von der Corona-Krise in die Knie gezwungen wurde. Warum setzt Simon Property auf einen Verlierer, umgehende Leere und den Verfall der Mietpreise zu vermeiden? Finanzprofessorin Susan Wächter.
So Penny's is going to be purchased by Simon.
Simon Property kauft Penny, weil es als Hauptmieter weiter existieren soll und Miete bezahlt. Es gibt Klauseln in den Mietverträgen der Einzelhändler, die ihnen erlauben, keine Miete mehr zu bezahlen, wenn es den Hauptmieter nicht mehr gibt. Simon Property, der Mallbetreiber, kann auch auf andere Art von der Krise im Einzelhandel profitieren. Das Unternehmen hat sich insolvente Modefirmen wie den US-Herrenausstatter Brooks Brothers und die Billigmodekette Lucky Brand geschnappt und will sie so schnell wie möglich wieder profitabel machen, sagte Firmenchef David Simon.
We're gonna make a billion plus on that investment, without question.
Wir werden so 1 Milliarde Dollar verdienen oder mehr, sagte er auf einer Quartalskonferenz. Besonderes Mitgefühl für Corona-Verlierer hat Simon nicht. Er hat die Modekette Gap verklagt, weil sie die Mietzahlungen für 412 Filialen während des Corona-Lockdowns in den USA eingestellt hat. Zugleich investiert David Simon in Startups, die genau das Gegenteil der klassischen US-Shopping-Malls mit ihren vollklimatisierten, musikberieselten Gebäuden sind. Das Online-Shopping-Unternehmen Rugild Group zum Beispiel. Es bietet auf einer Internetseite Millionen von Shoppern Produkte aus Simon Properties Shoppingzentren zu hohen Rabatten an. Ein Versuch, aus dem Schatten von Amazon herauszukommen, vom Onlinehandel zu profitieren und die Einkaufszentren weiter auszubauen, das soll der Weg sein. Im dritten Quartal 2020 hat Simon Property 600 neue Mietverträge unterschrieben und sucht ständig nach neuen Mietern. Doch David Simon weiß, das Betreiben von Malls ist keineswegs eine ungefährliche Strategie. Weil es Einzelhändlern nicht gelungen ist, genügend Shopper anzulocken, müssen 4 Simon Property Malls in Connecticut, Pennsylvania, Wisconsin und Ohio schließen. Ihre Aussicht, einen neuen Betreiber zu finden, sei schlecht, sagt Nick Agalanian, Leiter von Siteworks, einer Beratungsfirma für den Einzelhandel in Maryland.
Before the pandemic, the market for A-Malls.
Es war schon vor der Corona-Krise schwierig, ein erstklassiges Einkaufszentrum zu verkaufen. Jetzt ist es noch viel schwieriger. Wir brauchen Informationen über Liquidität, wie lange die Corona-Krise noch dauert und ob die Kaufhäuser in den Shoppingzentren überleben werden. Das Unternehmen mit Sitz in Indiana kämpft bereits gegen einen fallenden Aktienkurs. Nachrichten über baldige Massenimpfungen treiben den ein wenig nach oben. Rosig ist die Zukunft von Simon Property aber nicht. Shopping Malls könnten nicht nur in den USA ihre besten Tage hinter sich haben.
Das Firmenporträt von Heike Wipper führt. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Kommentiert wird vor allem der Konjunktureinbruch im vergangenen Jahr, der sich nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes auf 5% belief.
Die Süddeutsche Zeitung sieht aber inzwischen durchaus Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung. Die deutsche Industrie sammelt Monat für Monat mehr Aufträge. Das Abkommen mit Großbritannien ermöglicht trotz des Brexits Exporte an Europas immerhin zweitgrößte Wirtschaftsnation. Und die deutschen Verbraucher sitzen auf 100 Milliarden Euro, die sie mehr sparten und nun ausgeben können. Aus dem Corona-Jahr 2020 lässt sich auch lernen, dass der Staat weiter aktiv gegen die Krise ansteuern muss, und das heißt mit viel Geld. Als kleinen Trost empfindet es der Tagesspiegel aus Berlin, dass der Wirtschaftseinbruch weniger stark war als befürchtet. Es ist gelungen, den Schaden bisher in akzeptablen Grenzen zu halten. Das klingt in den Ohren derer, die besonders stark betroffen sind, zweifellos wie Hohn. Aber es hätte schlimmer kommen können. Die Verbraucher legen derzeit viel Geld zurück. Wenn es nicht auf den Konten liegen bleibt, ist zu hoffen, dass später im Jahr tatsächlich so etwas wie ein Erleichterungsboom beim privaten Konsum beginnt. Damit werde es wohl so schnell nichts, befürchtet hingegen die Badische Zeitung aus Freiburg. Lichtblick ist derzeit die Industrie. Die Bauwirtschaft ist als einzige große Branche 2020 gewachsen. Und sie läuft weiter, schließlich herrscht Wohnungsmangel. Und der Auftragseingang im Maschinenbau und anderen wichtigen Wirtschaftszweigen ist inzwischen wieder höher als vor der Corona-Krise. Wie so oft wird wohl der Export die heimische Industrie aus dem Loch ziehen. Nicht zuletzt, weil der wichtige Absatzmarkt China floriert. Vor der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden am Wochenende formuliert die Frankfurter Allgemeine Zeitung schon einmal ihre Erwartungen an den Sieger. Die CDU muss wieder lernen, zuerst in Kategorien bürgerlicher Freiheit und privaten Unternehmertums zu denken. Das sind die Wachstumstreiber. Um Freiheit zu ermöglichen, muss sie den in der Krise ausgeweiteten staatlichen Interventionsradius verkleinern, auch indem sie Steuern und Abgaben bremst. Das erfordert Mut zur Festlegung, neue Sozialleistungen vorerst nur durch Umbau des Sozialsystems zu ermöglichen, nicht mehr durch Draufsatteln. Schlagartig wäre die CDU unterscheidbar von Linken und Grünen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Um Schlafplätze für Obdachlose jetzt in der kalten Jahreszeit geht es gleich in der Sendung Deutschland heute. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.